Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Mann, um den es heute geht, wurde in eine verheißungsvolle Familie hineingeboren. Man nannte ihn Jakob. Hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, was dein Name bedeutet? Ich sehe da jemand nicken, das ist echt cool. Vor ein paar Jahren hatte ich tatsächlich mal die Gelegenheit, in einer Gruppe zu sein, wo wir eine ganz besondere Aufgabe gestellt bekommen haben. Und zwar musste einer nach dem anderen seinen Vornamen nennen und dann haben die übrigen Gruppenmitglieder aufgrund des Vornamens über der Person prophezeit. Und erst dachte ich, oh nein. Aber ja, als wir diese Herausforderung angenommen haben, war das einfach so ermutigend zu sehen, ja, was Gott in uns hineingelegt hat, was er sich schon auch bei unserem Namen gedacht hat. Und ich muss sagen, immer wieder noch ploppen bei mir so Aspekte hoch, die mir damals zugesprochen wurden und die mich daran erinnern, wozu Gott mich berufen hat. Und vielleicht ist das einfach auch mal eine Anregung, dass ihr das auch mal in eurem Hauskreis oder im Freundeskreis ausprobiert. Das geht bestimmt auch heutzutage über Zoom. Oh. Und vor allen Dingen rate ich euch zu einer ähnlichen Übung an, wenn ihr vielleicht große Probleme mit eurem Namen habt und euch damit überhaupt nicht anfreunden könnt. Jakob bedeutet oder kann übersetzt werden mit an der Ferse halten oder überlisten. Das ist jetzt nicht eine so ganz prickelnde, ja, Namensgebung, könnte man so denken. Aber wenn man sich jetzt mal intensiver mit dem Leben von Jakob beschäftigt, bekommt man leider mehr und mehr den Eindruck, dass er Letztere schon fast perfektioniert hat. Und damit hat er einerseits sich selbst, aber auch anderen immer wieder große Schmerzen zugefügt. Er hat also, ja, der Lateiner würde sagen, Nomen est omen, trifft er ein, oder er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Und sehr oft war tatsächlich sein großer Bruder Esau, sein Zwillingsbruder, der Leidtragende. Und tatsächlich ging das Ganze schon im Bauch der Mutter los. Da gab es schon den ersten Kampf, wo Jakob alles daran gesetzt hat, um der Erste zu sein, der das Licht der Welt erblickt. Hat nicht funktioniert, aber als Jakob dann geboren wird, da hält er mit seinem kleinen Händchen immer noch die Ferse des großen Bruders fest. Zeit vergeht, die beiden wachsen heran. Jakob entwickelt sich eher so als der häusliche Typ. Heutzutage hätte er wahrscheinlich über YouTube sich das neueste Kochvideo angeschaut und da hat er ein Hammerrezept für ein Linsengericht entdeckt und ja, viele von euch kennen die Geschichte, der Esau, der hat richtig reingeklotzt, der kommt hungrig von draußen, dem steigt schon dieses wundervolle Aroma in die Nase, aber ja, ihr hättet euch jetzt wahrscheinlich gedacht, der Jakob, der rückt da gleich seine Suppe raus und sagt dem Esau, Bruder, setz dich hin, ich serviere dir, aber weit gefehlt. Erstmal will der Jakob mit seinem großen Bruder handeln und zwar muss Esau ihm erstmal versprechen, dass er ihm alle besonderen Vorrechte, die ihm damals in der Kultur als Erstgeborener zustehen, abtritt. Dann wird die Suppe ausgelöffelt und Esau kann seinen Hunger stillen. In dem Moment ist dem alles egal, der hat einfach Kohldampf und lässt sich die Suppe schmecken und erst später wird ihm bewusst, worauf er sich da wirklich eingelassen hat. Kommt noch schlimmer, Jakob betrügt sogar den eigenen fast blinden Vater, dem er vorgibt, der Bruder Esau zu sein. Damit kassiert er dann den Segen, der eigentlich für Esau bestimmt war und wird von Isaak, dem Vater, als Herrscher über den Bruder eingesetzt. ein Unding. Und ihr könnt euch vorstellen, als der ganze Schwindel aufliegt, da ist Esau stinkesauer schon wieder, ihm der Bruder da so quasi übers Ohr gehauen. Aber Segen ist Segen, er kann nicht wieder zurückgenommen werden. Da ist keine Chance. Esau kocht vor Wut und Jakob muss fliehen. Viele Jahre ziehen ins Land. In der Zwischenzeit hat sich Jakob eine neue Existenz aufgebaut. Aber auch das nicht immer so mit ganz redlichen Mitteln. Es kommt wieder mal so weit, dass er alles zusammenpacken muss und neu aufbringt. Er flieht wieder. Aber diesmal ist er nicht alleine, sondern er hat eine große Familie, hat einen ganzen Hausstand, da sind viele Diener, die ihn alle begleiten. Ja, es gibt kein Zurück mehr. Er ist aufgebrochen, aber hinter ihm sind die Türen wirklich verschlossen. Und wer steht vor ihm? Ja, nicht direkt, aber ja, er steht tatsächlich kurz vor einer Begegnung mit dem gefürchteten Bruder Esau, wo wir jetzt schon mitbekommen haben, dass er zu Recht richtig Spaß auf den kleinen Bruder hat. Hat dem Jakob jetzt auch schon zugetragen, Bruder Esau, der zieht mit 400 Mann gegen dich. Einem schon mal das Herz in die Hose rutschen. Jakob, dumm, er trifft Vorkehr. Seinen großen Besitz, den er mittlerweile angesammelt hat, nimmt er auf. Einen Teil schickt er schon mal voraus, quasi dem Bruder entgegen, um ihn dann zu besänftigen. Auch die Familie versucht er in Sicherheit zu bringen, hält auch diese auf. Jetzt ist Jakob ganz allein. Es ist Nacht. Da ereignet sich Folgendes. Ihr ahnt wahrscheinlich, was kommt, nämlich an den spannenden Stellen kommt immer der Werbeblock. So auch hier. Diejenigen, die jetzt im Nachhinein sich das Ganze anhören, sind jetzt da im Vorteil, weil sie vorspulen. Ihr müsst jetzt hier sitzen bleiben. Ich werde euch gleich den Text vorlesen. Der steht in 1. Mose 32, Vers 21. 33. Und zwar lese ich euch den Text aus der jetzt frisch erschienenen Basisbibel vor, die jetzt gerade im Januar rausgekommen ist. Und ja, ich muss gestehen, ich besitze selber schon sehr, sehr viele Übersetzungen, aber ich habe mir auch diese jetzt noch zugelegt. Und so, ich habe die Bibel gekauft und ich wollte sie gar nicht mehr aus der Hand legen. Ja, habe mich so richtig festgelesen, ich konnte gar nicht mehr aufhören, Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal dieses Erlebnis gehabt habt, dass ihr von der Bibel so gepackt wurdet, als wäre das jetzt der allerspannendste Krimi. Und oh, ich will nicht mehr aufhören. Gott fängt ganz neu an zu reden. Oh, jetzt muss ich... Ah, jetzt hört ihr mich hoffentlich besser. Danke für die Hinweise. Und so ging es mir, als ich Übersetzung in den Händen hielt, dass ich auf einmal ganz neu hungrig wurde, dass Gott wirklich durch sein Wort zu mir redet und dass ich ja auch ganz neu angefangen habe, wirklich sein Wort zu nehmen und es wieder zu ihm hinzusprechen, dass ich auch merkte, das spricht mich wieder ganz neu an, dass ich Freude habe, wirklich Psalmworte oder andere Bibelverse zu nehmen und sie auszubeten. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr gerade vielleicht auch so eine geistliche Dürre erlebt und das Wort Gottes, das ist nur noch trocken und da spricht gar nichts mehr und ihr habt auch überhaupt keine Lust, überhaupt dieses Buch in die Hand zu nehmen, wählt es vielleicht einfach mit einer neuen Übersetzung aus und gerade vielleicht auch mit dieser, weil es ist so leicht verständlich zu lesen, das sind kurze Sätze und einfach so eine Sprache, die ganz neu nochmal in dein Herz reingehen kann. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr an die Bibel drankommt, sprecht mich gerne an. Und ich gehe auch so weit, dass wenn jetzt jemand entweder hier sitzt oder über Livestream hört und du hast wirklich kein Geld, aber du würdest gern diese Bibel in Papierform besitzen und nicht einfach nur über eine App runterladen, dann ja, kontaktiere mich. Ich würde dir dann auch gerne so eine Bibel schenken, weil ich denke, es ist einfach so wertvoll, wenn Gott ganz neu sein Wort in uns, in ja, unsere Herzen reinsprechen und wirklich lebendig machen kann. Und ja, man sagt immer so, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Und ich sage jetzt, ohne Bibel geht die Moni nicht ins Bett. Seitdem ich die Bibel habe, ist die so mein Bettbegleiter. Kein Betthupferl, sondern die ist ja die Bibel für alle Zeiten und für jede Gelegenheit. Nun lese ich den Text. Überschrieben ist er mit Jakobs Kampf am Jabbok. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: Lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte der andere: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat: Sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte: Wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Deswegen dürfen die Israeliten bis heute den Muskel über dem Hüftgelenk nicht essen, denn dort wurde Jakob beim Ringkampf gepackt. Was für eine Geschichte. Ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, dass ich euch da alles erklären kann. Manches bleibt da einfach ein Geheimnis. Jakob weiß, wie gesagt, dass sein Leben nie wieder so werden wird, wie es mal war. Wie gesagt, es gibt kein Zurück. Diese Tür, die ist wirklich zu. Aber das ist auch alles, was er weiß. Er weiß nicht, was wird morgen sein, wenn ich meinem Bruder begegnet bin. Was wird dann mit meinem Besitz? Was wird mit meiner Familie? Was wird mit meinem Leben? Ja. Was wird Esau mit mir anstellen? Er weiß tatsächlich nicht, ob es für ihn wirklich dieses Morgen geben wird. Ich weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Form bekannt vorkommt. Na klar, du sitzt jetzt nicht irgendwo in der Nacht, zumindest nicht in dieser buchstäblichen, und du sitzt auch nicht irgendwo alleine draußen, aber vielleicht sitzt du doch irgendwo alleine. Alleine vielleicht jetzt vom Livestream oder ja, du fühlst dich alleine durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen, die jetzt bestehen. Oder aber du bist mit deiner Familie in so einer ja, recht kleinen Wohnung eingepfercht und das jetzt schon seit Monaten und kein Ende in Sicht. Homeoffice, Homeschooling, alles in diesen kleinen Räumen und du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Vielleicht bist du auch gerade in Quarantäne und ja, dir geht so viel durch den Kopf. Wie willst du deine Familie durch diese Krise bringen? Was ist mit deiner Firma, deinem Laden? Wirst du vielleicht dein Geschäft verlieren? Deinen Arbeitsplatz? Oder noch schlimmer, deine Gesundheit? Ja, und tatsächlich hast du keine Garantie, dass du aus dieser Situation lebend rauskommst. Vielleicht ist es was ganz anderes, was dich jetzt gerade umtreibt, aber wo du schon so lange dran bist und da bewegt sich überhaupt gar nichts. Du hast das Gefühl, du schreist dir die Seele aus, aber es bewegt sich wirklich null und du hast schon keine Hoffnung mehr. Du bist kurz davor zu resignieren und denkst, du hast doch alle Register gezogen, aber warum immer noch dieses, warum immer noch diese Not, warum immer noch diese Qual und du fühlst dich am Ende. Vielleicht willst du laut schreien, Gott, was fällt dir überhaupt ein? Wie kannst du das jetzt zulassen? Wir lesen die Geschichte und wir erfahren, dass der Jakob nicht alleine bleibt. Und genau so darfst du in deiner Situation das erfahren, egal wie sie jetzt gerade aussieht, dass auch du nicht alleine bleibst, sondern dass jemand zu dir kommt, ja, schon gekommen ist, nämlich Jesus. David ermutigt im Psalm 62, Vers 9, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Jesus ist unsere Zuversicht. Komm mit Jesus ins Gespräch über deine Situation. Sag ihm, was dir stinkt. Sag ihm, was dir Angst macht, was du nicht verstehst, was du überhaupt nicht erklären kannst, warum er das jetzt zugelassen hat. Er hält das aus. Du musst keine schönen, keine frommen Worte für ihn verwenden. Er weiß sowieso schon, was in deinem Herzen drin ist. Er kennt deine Gedanken. Er versteht dich, weil er derjenige ist, der dich sogar geschaffen hat. Bring ihm all das, wo du um Antworten ringst, wo du dich in dieser übertragenen Nacht fühlst und wo du nicht weiter weißt. Und bring ihn diesen Menschen, die dir am Herzen liegen, deine Familienangehörigen, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, wo du vielleicht jetzt gerade nicht weißt, wie es ihnen geht oder womit sie kämpfen. Bleib nicht bei dir stehen, sondern bring ihm auch all das, wofür du Verantwortung trägst und wo du dich vielleicht auch gerade völlig überfordert fühlst. Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Von ihm lesen wir, dass er in einer verzweifelten Situation, als er in Angst war, heftiger betete. Da steht in Lukas 22, Vers 44 oder in Hebräer 5, Vers 7, dass er bitten und flehen mit lauten Schreien und Tränen vor dem Vater gebracht hat, der ihn vom Tode erretten konnte. Es ist jetzt nicht so, dass Gott der Vater wirklich schwerhörig wäre und dass man deshalb möglichst laut zu ihm schreien muss. Aber es kann was unglaublich Befreiendes haben, wenn du das, was dir auf dem Herzen wirklich laut zu ihm hinschreist. Und vielleicht erlebst du schon, indem du schreist, dass da wirklich was von dir weggeht und dass auch diese unendliche Gedankenspirale, aus der du sonst gar nicht mehr rauskommst, dass sie durchbrochen wird, indem du dich nämlich an deinen Gott wendest und mit ihm ins Gespräch kommst. Veränderung geschieht da, wo du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommst. Und er möchte dich tatsächlich auch befreien, auch aus dieser vielleicht so Ich-um-mich-selbst-Kampfbahn, in die du durch die Umstände geraten bist und wo du denkst, du musst nur noch für dich kämpfen. Das tut ja sonst keiner mehr. Aber du brauchst das nicht länger. Denn da ist jemand, der schon längst für dich gekämpft hat, nämlich Jesus. Wir kommen von Ostern her und Alex hat uns da auch in die Kämpfe Jesu vor Ostern mit hineingenommen, wie er wirklich im Garten Gethsemane vor dem Vater gekniet, wie er gerungen hat. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Aber er war auch bereit, den Willen des Vaters zu tun. Aus Liebe, den Weg, den der Vater für ihn bestimmt hatte, zum Ende zu gehen. Er war bereit zu beten, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch wenn es ihn alles gekostet hat, wenn es ihm buchstäblich das Leben auf dieser Erde gekostet hat. Wenn du gegen Gott kämpfst, wirst du verlieren. Aber auch da, wo du mit ihm kämpfst, wo du für seine Sache eintrittst, wo du ja wirklich seine Herzensanliegen zu deinen Herzensanliegen gemacht hast, heißt das nicht unbedingt, dass du einfach so durchkommst. Jesus starb am Kreuz. Er starb aus Liebe zu uns. Das war der Wille des Vaters für ihn. Und Jakob, der erhält hier diesen Schlag auf die Hüfte, der ihn sein Leben lang kennzeichnen wird. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine Hüftverrenkung ganz schön unlustig ist. Eigentlich hätte ich operiert werden müssen. Aber da waren einige Menschen, die haben für mich gebetet. Die haben für mich geglaubt. Die haben Gott für mich in den Ohren gelegen und ihm gebeten, dass er mich heilt. Und tatsächlich, das erste Wunder geschah. Die Operation wurde abgesagt. Sie war nicht mehr notwendig. Aber das hieß jetzt noch nicht, dass ich eine Spontanheilung erlebt hätte, dass ich jetzt komplett gesund gewesen wäre. Ich musste durch einen Heilungsprozess gehen. Und der war langwierig. Und teilweise war der auch schmerzlich. Aber auch da waren Menschen, die haben nicht aufgegeben. Da waren Menschen, die haben weitergebetet. Die haben mich buchstäblich durchgetragen, weil ich nicht laufen konnte. Die waren für mich da, die haben mit mir Zeit verbracht. Und das nächste Wunder, das passierte, ich konnte wieder laufen lernen und auch manches andere konnte ich wieder neu lernen. Und ich bin Gott, aber auch diesen Menschen, so dankbar, dass ich nicht aufgegeben wurde, dass man für mich gekämpft hat. Und ich werde nie diesen Tag vergessen, wo mir ein Arzt dann sagte, dass es nicht an der Hüfte liegen wird, wenn ich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen werde. Ich habe selbst schon herausgefunden, dass ich nicht sportlich genug bin. Und ja, also meine Hüfte ist es nicht. Und ja, ich kann rumspringen, ich muss nicht hinkend durchs Leben gehen. Und das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, wo ich ja im Grunde jeden Tag neu Gott einfach für danken kann. Aber ich möchte dich auch ermutigen, sei hartnäckig. Bleib dran an Gott und selbst da, wo du vielleicht schon ein oder auch mehrere harte Schläge erlebt hast, gib nicht auf. Und nutze gerade jetzt auch diese Zeit, wo du vielleicht auch viel Zeit alleine bist, nutze sie aus, um das Angesicht Gottes zu suchen. Suche die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die alles für dich verändern wird. Es gibt dieses Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und viele von uns haben das sicherlich buchstäblich immer und immer erlebt, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Und auch Jakob, der hat das gelernt. Er hat gemerkt, mit wem er es da zu tun hat, mit wem er da kämpft, wer ihm da begegnet ist und dass er tatsächlich das Angesicht Gottes gesehen hat. Und danach ist er nicht mehr derselbe. Er ist nicht mehr der Überlister. Er wird nicht mehr Jakob genannt, sondern nun trägt er den Namen Israel, Gotteskämpfer, Kämpfer für Gott. In 2. Korinther 5, Vers 17, da lesen wir: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Oder in Galater 6, Vers 15, dass es das ist, was in Christus gilt, die neue Kreatur. Jesaja 43, Vers 19, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ja, Jesus schenkt uns diese neue Identität. Er schenkt uns, ja, Sieg da, wo wir uns als die Verlierer fühlen und selbst da, wo wir vielleicht ganz viel verloren haben, worüber wir uns jetzt nicht mehr identifizieren können. Vielleicht hast du dich früher, ja, über deinen Job definiert und den hast du jetzt nicht mehr. Oder über dies oder jenes, was du besitzt, aber auch das ist jetzt nicht mehr so zu deiner Verfügung. Nicht, was du tust, nicht, was du besitzt, macht dich aus. Nicht darüber kannst du dich definieren. Und auch das wird dir nicht das vollkommene Lebensglück vermitteln. Auch wenn es vielleicht manchmal so für eine kurze Zeit so aussieht und man sich in sowas verlieren kann. Das ultimative Lebensglück, ja, viele von euch, ihr wisst das. Das findet ihr nur in der Beziehung zu eurem Gott, zu Jesus. Und deshalb neu diese Ermutigung, wirklich an ihm dran zu bleiben, sich von ihm verändern zu lassen. Und wie bei Jakob, bleibt das nicht einfach nur bei uns, sondern das betrifft auch Beziehungen. Und Jesus möchte, dass du Beziehungen in Ordnung bringst und dass du dem Heiligen Geist erlaubst, dir eine Person zu zeigen, wo du vielleicht in Unfrieden lebst. Vielleicht ist da wirklich so dieser totale Bruch. Und Jesus möchte dich ermutigen, das zu überwinden. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so extrem, sondern ja, wenn du an diese Person denkst oder wenn du sie siehst, da kommt so ein undefinierbares Krummeln in dir hoch. Und erlaube auch da einfach dem Heiligen Geist, dass er dir zu Hilfe kommt, dass du dem nicht Raum gibst, dass du nicht ständig mit diesem Krummeln da weiterlebst und der Person lieber aus dem Weg gehst oder lieber schnell nicht mehr an die denkst, sondern dass er dir da offenbaren darf, was ist da, was hält dich da fest, was blockiert dich da. Und ja, vielleicht geht es dir auch so wie Jakob, du hast jemandem Unrecht getan und Gott, ja, legt da vielleicht auch gerade den Finger drauf und er möchte, dass du da erste Schritte gehst, dass du ja auch da die Versöhnung suchst, dass du da um Vergebung bittest und dass dieser Bruch nicht bestehen bleibt und dass das, was zwischen euch steht, dass das wirklich aus der Welt geschafft wird. Und ich weiß, das ist nicht leicht und ihr denkt wahrscheinlich, boah, wie soll ich denn das machen? Aber ja, keiner von uns muss das alleine bewältigen, sondern wir haben da das optimale Vorbild in Jesus, der wirklich, ja, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Und er zeigt uns, was es bedeutet zu lieben, was es bedeutet zu vergeben. Er hat selbst dem, der ihn verraten hat, den hat er geliebt. Und das ist für uns so unvorstellbar, wie man so weit gehen kann. Und ja, und immer wieder neu werden wir herausgefordert, auf ihn zu schauen, auf sein Vorbild, auf das, was er vorgelebt hat. Und da, wo wir merken, aus mir kann ich es nicht, ich bin nur unfähig, da dürfen wir immer und immer wieder bei Jesus offene Türen einrennen, dass er kommt, dass er uns hilft, dass er ja, uns da wirklich seinen Geist gibt, der, ja, der uns eben erstmal diese Punkte aufzeigt, der uns die Menschen zeigt und ja, und der uns dann befähigt, wirklich auch die Schritte zu gehen und nicht einfach nur ja, bei der Erkenntnis stehen zu bleiben. Er möchte dich frei machen, dass du wirklich unbelastet in Neues durchstarten kannst. Fasse noch mal kurz zusammen. Wenn du mit Jesus ringst, verändert dich das. Du musst nicht mehr länger für dich selbst kämpfen, sondern du wirst zur Kämpferin, zum Kämpfer für das, was Jesus bewegt. Du fängst an, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und vielleicht sitzt du hier oder du hörst über Livestream zu und du hast dich noch nie diesem Gott, diesem Jesus ergeben. Und vielleicht ist das dann heute für dich dein Nachmittag, dein Tag, wo du den Kampf gegen Gott aufgibst. Zum Abschluss möchte ich gerne eine kleine Übung mit euch durchführen und ja, vielleicht seid ihr mutig und lasst euch drauf ein. Und ich lade euch ein, vielleicht einfach mal eure Augen zu schließen und stellt euch vor, da steht jemand vor euch. Jesus. Er streckt die Hand aus. Er hält sie dir entgegen und fragt dich, willst du nach all diesen Kämpfen mit mir tanzen? Du stehst auf, ergreifst seine Hand. Darf Jesus die Führung übernehmen? Darf Jesus dir den Takt vorgeben? Darf Jesus dich in Schwung bringen? Jesus die Geschwindigkeit steigern? Oh Jesus, was machst du denn jetzt mit mir? Er wirft dich hoch. Du verlierst die Bodenhaftung. Du verlierst jegliche Kontrolle. Lass es zu. Lass es zu, von Jesus wirklich hochgeschleudert zu werden. Hab keine Angst. Hab keine Angst, dass er das zulässt, dass du einfach runterknallst und nur noch deine Knochen spürst, dass es nur noch überall schmerzt. Das sind starke Arme. Das sind sichere Arme, die dich auffangen. Lass es zu. Jesus zieht dich näher an sich heran, ganz nah. Du legst den Kopf an die Stelle, wo sein Herz liegt und du spürst, wofür es schlägt. Er hält dich fest, du hältst ihn fest. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Jesus will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.